Das Jahr ist nur wenige Monate alt und schon werfen die kleinsten Bauteile die größten Schatten. Halbleiter sind wieder ein Thema für Automotive-Entwickler und Beschaffer. Zwischen kaufwütigen Hyperscalern und geopolitischen Herausforderungen werden die Kapazitäten knapp und die Bauteile teuer. Droht eine neue Chipkrise? Wir schauen es uns genau an in der aktuellen Folge, was mich bewegt.
Was mich bewegt, der Automotive-Podcast.
Ja, ich hab's gesagt, Halbleiter sind wieder auf dem Tisch sozusagen. Sie sind wieder ein Thema und beschaffen vielleicht aktuell Entwicklern, Beschaffern in der Automobilindustrie schon ein bisschen Schweißperlen auf der Stirn. Also die kleinsten Bauteile machen den größten Ärger. Wer mir gar keinen Ärger, sondern nur Freunde macht, ist mein Kollege Martin Lage aus der Redaktion. Hi Martin.
Hi, grüß dich Pascal.
Genau, Martin, wir wollen uns heute anschauen, nochmal, wie es um Halbleiter steht. Warum schauen wir uns das heute an? Es hat einen relativ einfachen Grund. Wenn sich mal alle Zuhörerinnen und Zuhörer erinnern, die am Anfang des Jahres auch unsere Folge zu den Jahresprognosen angehört haben, war wirklich auch eine erfolgreiche Folge, hat uns sehr gefreut, dass das auch Anklang gefunden hat, dass in dem Fall Yannick und ich so ein wenig überlegt haben, wo das Jahr hingehen könnte. Und wer sich da zurück erinnert, ich tue es zumindest, weil ich habe die Prognose aufgestellt, da habe ich für dieses Jahr erwartet, dass es wieder zu veritablen Problemen bis hin zu Produktionsausfällen aufgrund von Materialknappheit, vor allem auch im Bereich Halbleiter kommt. Das war damals meine Vermutung Anfang des Jahres und wir sehen jetzt eben schon ein gutes Quartal ins Jahr, dass das Thema Halbleiter tatsächlich aufkommt. Wir haben aktuell noch keine Halbleiterkrise, sondern es deutet sich aber eben schon am Horizont an, dass das Thema jetzt, sagen wir mal, nicht einfacher wird oder sich in Wohlgefallen auflöst, sondern dass das Thema Halbleiter eins werden könnte, was auch im Laufe des Jahres oder vielleicht auch im Laufe der nächsten Monate oder nächsten Jahre weiterhin eins bleibt, was für die Automotive-Industrie ein schwieriges Thema bleibt. Und warum wir da heute nochmal draufschauen, ja, wie gesagt, weil es eben ein paar Beispiele gibt, die momentan schon zeigen, dass das Thema schwieriger werden könnte. KI-Boom auf der einen Seite, extreme Nachfrage nach Halbleitern. Auf der anderen Seite, Kapazitäten sind immer begrenzt und dazu kommt ja auch noch, und da später schon mal kleines Foreshadowing, Elon Musk ist ja auch wieder mit einer ganz hervorragenden Idee um die Ecke gekommen. Gerne dranbleiben für das, was der Elon Musk da vorgestellt hat. Das wird groß, zumindest die Ankündigung ist groß. Und ja, es scheint sich eben unsere Prognose aus dem Frühjahr zu bestätigen, dass da etwas auf uns zukommt. Und wir wollten diese Folge eben machen, bevor das Ganze eben wieder die nächste Halbleiterkrise ist, sondern wollen einmal schauen, was man denn eventuell auch tun kann, um das ein wenig abzufedern, vor allem aber, um die Situation frühzeitig einzuschätzen. Und Martin, du hast dich ein bisschen mal so mit dem Status quo im Markt beschäftigt, also im Prinzip die grundlegenden Fragen, naja, worüber sprechen wir denn eigentlich gerade? Was ist im Halbleitermarkt los? Wer kauft denn gerade die ganzen Chips? Warum könnte es sein, dass für die Automobilindustrie die Kapazitäten dann doch am Ende wieder schrumpfen? Warum sieht es momentan danach aus, dass entsprechende Bauteile teurer werden und die Preise steigen? Vielleicht gibst du uns mal einfach einen kleinen Überblick erstmal ins Thema, worüber wir überhaupt sprechen.
Ja, vielen Dank. Du hast es ja quasi im Titel der Folge schon gesagt, die Hyperscaler, beziehungsweise woher kommen die Hyperscaler? Es geht natürlich um das ganze Thema, was quasi alle aktuellen Debatten ein bisschen beschäftigt, das ist das Thema KI. Die KI begleitet viele von uns durch das tägliche Leben, aber diese KI läuft ja nicht im luftleeren Raum. Diese KI braucht immense Rechenpower und eben auch Speicher und in anderen Worten Halbleiter. Das heißt, die ganzen Hyperscaler, die da jetzt gerade in den Markt drängen, die fangen an, diese ganzen Kapazitäten aus dem Markt rauszukaufen. Und dadurch bleibt eben auch für andere Leute, die auf ähnliche Kapazitäten Zugriff haben wollen, eben weniger übrig. Das war jetzt alles sehr verkürzt, wenn man ein bisschen mehr ins Detail schaut. Also vielleicht nur ganz kurz, wie du gesagt hast, eine Krise haben wir noch nicht, aber wir bewegen uns dahin, weil eben das Thema KI jetzt auch kein kurzfristiges ist, sondern eher ein langfristiges Thema.
Ja.
Und genau, was passiert gerade ist, dass die Chiphersteller, Speicherhersteller natürlich sagen, naja, wir wollen am Ende des Tages Geld verdienen und wo können wir mit mehr Geld verdienen? Das ist beim Thema KI. Das heißt, sie shiften ihre Kapazitäten zum Beispiel HBM, um dort eben mehr Geld zu verdienen mit den Hyperscalern und dadurch bleiben eben die Kapazitäten, die früher, wo früher DRAM für die Automotive-Hersteller gebaut wurde, die verschwinden damit. Das heißt, da gibt es eine Verknappung. Das Stichwort der Stunde ist der Allokation. Das heißt, die Ressourcen werden einfach anders verteilt als früher.
Ja. Und es ist natürlich auch das Grundproblem, über das man ja ohnehin spricht, ist, wir haben einfach, und das ist dem Thema, der Grundthematik Halbleiter geschuldet, es gibt einfach eine Handvoll Unternehmen auf der Welt, die Halbleiter produziert. Das heißt, die Kapazitäten sind einfach begrenzt. Die Automobilindustrie hat das in der Halbleiterkrise vor einigen Jahren leidlich erfahren müssen, was das heißt, wenn man irgendwie Kapazitäten abmeldet und dann versucht, dann schnell doch wieder sozusagen neue Bauteile zu bekommen, dann mit der Antwort, nee, also die sind jetzt anderweitig belegt, die Kapazitäten. Ihr könnt dann vielleicht in ein paar Monaten nochmal wiederkommen. Ja? Und das ist ja das Grundproblem an der Thematik, ist, wir reden einfach über eine sehr begrenzte Ressourcen, über sehr begrenzte Kapazität, die, wie du gerade sagst, inzwischen anders verteilt wird. Ne?
Ja, damals war es in der Corona-Krise eben so, dass es diese Abmeldung gab und dann aber die Consumer Electronics Leute gesagt haben, naja, aber wir nehmen euch die Halbleiter ab, kein Problem, auch auf langfristige Zeiten. Und das machen jetzt eben die Hyperscaler. Das heißt, die sagen, wir geben euch viel Geld, weil wir die nächsten Jahre sehen, wir brauchen, die KI wird weiter wachsen. Das heißt, wir können langfristige Verträge schließen. Und das ist das, was der Automotive Project jetzt nicht so in der Wiege liegt.
Ja, genau, das ist ja so ein bisschen, ich habe mir tatsächlich auch in der Vorbereitung auf die Folge, und man muss jetzt mal dazu sagen, wahrscheinlich sind wir beide, du noch eher als ich, aber wahrscheinlich sind wir beide jetzt nicht die absoluten Spezialisten für das Thema Halbleiter und gelernte und studierte Elektroniker und Elektrotechniker. Du kommst ja im Prinzip, das wissen unsere Zuhörerinnen und Zuhörer wahrscheinlich auch nicht, aber du kommst aus unserem Verlagshaus aus der Elektronikredaktion und bist von dort zu uns in die Automotive-Redaktion gewechselt. Das heißt, du hast durchaus eine Historie, wo es dann doch mehr Berührungen mit dem Thema gab. Aber ich habe mir laienhaft im Vorfeld die Frage gestellt, in der Vorbereitung auch, naja, aber eigentlich konkurriert doch die Automobilindustrie gar nicht um dieselben und Hyperscaler und KI-Rechenzentren und Co. doch gar nicht um dieselben Chips. Warum ist das denn jetzt so ein Problem für die Automobilindustrie, die ja gar nicht dasselbe Produkt am Ende wollen? Aber die Antwort ist ganz einfach, naja, weil im Endeffekt einfach Fertigungskapazitäten, weil Vorprodukte, Vorproduktion, weil am Ende Rohstoffe, Packaging und so weiter, all das ist einfach begrenzt. Und da geht es nicht unbedingt nur darum, dass genau explizit diese Chips von anderen gekauft werden, sondern einfach, dass Kapazitäten belegt werden. Ne?
Ja, und also man muss ja zum einen aufpassen, weil Chip ist natürlich noch lange nicht gleich Chip. Ja. Und dann muss man aber auch eben mal sehen, bis so ein Chip wirklich von der Idee bis dann auch wirklich ins Produkt kommt, da vergehen Monate, wenn nicht sogar Jahre. Also jetzt, ja. Ich kann jetzt nicht einfach sagen, na gut, wenn Hersteller A das nicht hat für mich, dann gehe ich eben zu Hersteller B. So leicht funktioniert das auf gar keinen Fall. Und wie du gesagt hast, so ein Chip ist ja nicht nur das, was in der Fab passiert, sondern passiert sehr viel davor und auch vor allem viel danach. Also man braucht die ganzen Vorprodukte. Da kommt ja gleich noch ein anderes Thema dazu, wo wir noch drauf eingehen können. Und dann aber auch das ganze Thema Packaging. Also so ein Chip, der erstmal hergestellt wurde von einem Wafer runter, der muss ja noch irgendwie eingehaust werden. Also da kommt ja noch sehr, sehr viele Prozessschritte hinten dran. Wir reden ja von mehreren Hunderten insgesamt, was einfach auch sehr viel Zeit braucht.
Ja. Und jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Jetzt ist aber das Thema schmale Kapazität aber jetzt nicht nur das einzige Problem, was gerade auf die Branche zukommt. Das beschreibt so ein bisschen, warum die Automobilwelt doch wieder ein sehr offenes und sehr wachsames Auge am Ende auf diesen Markt haben sollte, weil es durchaus andeutet, dass es eben dann durchaus zu Knappheit und Mangel kommen kann. Aber es gibt ja durchaus auch noch andere Herausforderungen. Ne?
Ja, also du spielst wahrscheinlich jetzt gerade auf die unschöne Situation im Nahen Osten an, wo wir genau, eben mit dem Iran-Krieg ein neues riesiges Problemfeld uns auf uns zusteuern sehen. Hier zum Beispiel jetzt mal das Thema Helium genannt als eines der wichtigen Gase für die Produktion eines Halbleiterchips, weil es zum Beispiel für die Kühlung verwendet wird. Und durch die Blockade der Straße von Hormuz kommt es hier eben zu weiteren Engpässen, die dann eben, wenn es eine Fab betrifft, dann eben, oder was dann eben zu nachgelagerten Problemen führt. Wenn es quasi schon vorne in der Kette hängt, dann kommt hinten auch nicht mehr raus.
Ja. Und genauso, dann genau ein anderes Problem ist dann auch Energie, also Südostasien, wo natürlich viele Halbleiter produziert werden, extrem abhängig am Ende auch von Rohöl aus dem saudischen Raum. Also insofern auch da alleine schon haben wir es mit höheren Energiepreisen in der Fertigung zu tun, die dann natürlich auch weitergegeben werden. Ne?
Ja, das merkt man ja also nicht nur selbst an der Tankstelle,
eben,
sondern auch eben. Im ganz großen Stile dann eben auch die Halbleiter.
Eben, natürlich, ja. Und das heißt, wenn wir jetzt mal so ein Problem-Aufriss mal machen und da mal einen Strich drunter ziehen, wir haben natürlich eine andere Situation als in der Halbleiterkrise während der Corona-Pandemie. Die war ein wenig hausgemacht, ja, vielleicht auch, weil die Automobilindustrie damals, oder ganz nicht nur vielleicht, sondern sicherlich auch, weil die Automobilindustrie damals das Thema Halbleiterbeschaffung vielleicht noch ein wenig falsch eingeschätzt hat, ja, als man dann während der Corona-Pandemie viel Bedarf abgemeldet hat und dann eben nicht kurzfristig wieder diese Teile einkaufen konnte, aufgrund eben begrenzter Kapazitäten und vor allem auch der Langfristigkeit in der Produktion von diesen Bauteilen. Obwohl die Situation aktuell eben unterschiedlich ist und nicht vergleichbar ist, das heißt, wir werden wahrscheinlich nicht in einen strukturellen Mangel, den die ganze Branche betrifft, hineinschlittern, wo dann wirklich eigentlich sämtliche OEMs eigentlich nur sehr, sehr, sehr begrenzte Anzahl an Bauteilen irgendwie unter sich ausmachen können. Und wir haben ja damals wirklich, vor allem auf Konzernebene, da gab es ja wirklich ganz viele Entscheidungen, wenn ich jetzt mal an den Volkswagen-Konzern, ja, kriegt Audi die Chips, kriegt Porsche sie, kriegt Skoda sie, kriegt Volkswagen sie, also das sind ja, ich glaube, in solche Themen werden wir jetzt aktuell nicht reinrutschen, ja, das deutet sich jetzt nicht an, dass wir jetzt in eine ausgewachsene Krise hineinschlittern, aber wir sehen eben erstens, die Teile werden weiterhin begrenzt verfügbar sein, vielleicht auch begrenzter verfügbar sein als bisher, weil die Nachfrage an anderer Stelle einfach so groß ist, mit großem finanziellen, aber vielleicht auch langfristigem Commitment, diese Teile abzunehmen. Und wir sehen eben aufgrund der aktuellen Geschehnisse in der Welt eben auch, dass die Preise für Mikrochips dazu auch noch steigen. Also von diesen zwei Seiten her kommt also auf die Automobilindustrie in den nächsten Monaten wieder Schwierigkeit zu, ob das dann, wie in meiner Jahresprognose Anfang des Jahres formuliert, dann tatsächlich zu Produktionsausfällen merklicher Natur führt, das werden wir im Laufe der Jahre oder im Laufe des Jahres sehen. Aber es wird definitiv die Branche irgendwo im Griff behalten. Ja? Und jetzt ist ja die entscheidende Frage und die interessante Frage, ja, wie kann ich das denn jetzt lösen? Wie kann ich denn vielleicht frühzeitig auf dieses Problem eingehen? Und was kann ich tun, um dem jetzt irgendwo entgegenzugehen?
Ich wollte da nochmal ganz kurz noch zwei Aspekte mit einbringen.
Bitte.
Wie schnell wir wirklich von einer angespannten Situation in eine Krise geraten können, zeigt das Thema Nexperia Ende letzten Jahres, wo quasi einer nur, in Anführungszeichen nur ein Hersteller, Probleme gemacht hat, um es mal ganz neutral zu formulieren, oder wo es Probleme um ihn gab. Das heißt, also da muss man wirklich aufpassen, dass man da nicht schnell in die Krise schlittert. Und auch nochmal auf die Zukunft geblickt. Ich habe da nochmal zwei Zahlen mitgebracht, die ich bei der Recherche gefunden habe, die mich fasziniert haben. Die aber auch zeigen, wie wichtig das Thema weiterhin bleiben wird, also das Thema Halbleiter. Zum einen habe ich da die Zahl, 300 Gigabyte ist das. Micron spricht davon, dass das software-definierte Fahrzeug der Zukunft etwa 300 Gigabyte Speicher haben wird, verbaut. Im Vergleich zu nennen, bisher sind wir eher so bei 16 Gigabyte, also das heißt fast eine Verzwanzigfachung des Speichers. Ja. Also das heißt, und gerade Speicher ist, da habe ich Zahlen gelesen, dass die Preise um fast bis zu 100% gestiegen sind innerhalb kürzester Zeit. Das nochmal kurz zum Zahlenwerk und noch eine Zahl, ich bin ein Zahlenfreund. Der VW Golf zum Beispiel, der hatte damals in den 1970ern etwa 30 Chips Volkswagen selbst spricht beim ID.7 von etwa 18.000 verbauten Halbleitern. Ja. Also um nur mal kurz die Dimension hier aufzuzeigen.
Das kommt ja noch erschwerend hinzu, dass ja die Entwicklung im modernen Fahrzeug ja auch nicht stehen bleibt. Ja, im Gegenteil. Und deswegen ja nochmal schön, dass du das nochmal mitgebracht hast, weil es ja auch zeigt, dass wir uns ja, dass ja das Problem von zwei Seiten, es ist ja eine Angebotsseite oder eine Kapazitäten- und Ressourcenseite, und auf der anderen Seite entwickelt sich ja aber auch die Nachfrage im Automotive-Bereich, ja, und wie du gerade schön dargestellt hast, in Sachen Speicher, in Sachen Chips, verbaute Chips im Fahrzeugen, die werden natürlich, wenn wir über Software-Defined Vehicle sprechen, ja auch immer mehr. Das heißt, hier ist eine Branche, die immer mehr braucht von einem Bauteil, das es womöglich weniger gibt, ja, und das ist ja, da kommen ja im Prinzip ein Problem von zwei Seiten auf die Branche zu. So, und wie löst man das jetzt, wenn man Elon Musk heißt? Dann löst man das, indem man einfach schon in fast ja Trump'scher Manier quasi die größte und beste Halbleiterfertigung aller Zeiten ankündigt. Ich weiß, dass ich das jetzt gerade schon mit Unterton gesagt habe, aber die Ankündigung von Elon Musk, die sind, glaube ich, für jeden, der es mit der Tech-Welt und dem Tech-Markt hält und der sich nur ein wenig in diesem Bereich und mit Halbleitern auch nur im Entferntesten auskennt, der weiß, glaube ich, wie diese Ankündigung einzuschätzen ist. Aber fangen wir mal vorne an. An dieser Stelle, bevor es weitergeht, eine kleine Werbung in eigener Sache. Wir haben ja April, und im April ist natürlich auch immer traditionell die Hannover Messe. Ja, als hannoveranisches Verlagshaus ist das für uns natürlich ein Heimspiel. Wir sind aber nicht einfach nur selbst Gast, um uns natürlich die spannenden Innovationen dort anzuschauen, sondern wir werden auch eine kleine Veranstaltung hosten. Und zwar werden ich und mein Kollege Timo Gilgen am 21. April von 12 bis 14 Uhr auf der Center Stage in Halle 25 eine spannende Automotive Session moderieren dürfen. Unter anderem wird Bain & Company spannende Industrieexperten zusammenbringen und über den Einsatz von KI in der Industrie sprechen. Unter anderem Adrian Brunn, Michael Schredler, Rainer Brehm, Timo Kistner und John Lerwig. Danach, da freue ich mich sehr drauf, werde ich eine spannende Gesprächsrunde moderieren dürfen zwischen Oliver Steil von TeamViewer und Toto Wolf, dem Teamchef von Mercedes-AMG Petronas F1 Team. Da freue ich mich sehr drauf, und den Abschluss machen dann wieder mit Schwerpunkt auf künstliche Intelligenz und den Einsatz künstlicher Intelligenz in der industriellen Anwendung Florian Lechner von Volkswagen und Oskar Tuhumcu von AWS. Das Ganze, wie gesagt, gehostet von mir und Timo, der ja auch regelmäßig Gast hier im Podcast ist. Die Stimmen sind Ihnen also bekannt. Wer uns gerne auch einmal sehen möchte, natürlich aber auch die genannten Protagonisten, dann gerne vorbeischauen. 21. April, 12 bis 14 Uhr auf der Center Stage in Halle 25. Elon Musk hat nämlich gesagt, wir bauen eine eigene Halbleiterproduktion, und zwar die Terrafab. Wir bauen also eine eigene Fabrik, um Chips herzustellen. In dem Fall tatsächlich als geplant, als Gemeinschaftsunternehmen von Tesla und SpaceX, weil diese Chips nämlich dann sowohl in der einen Variante sozusagen Tesla-Fahrzeugen und dem Software-Defined Vehicle entgegenkommen sollen und dort verbaut werden sollen, und auf der anderen Seite dann eben auch für das ganze Thema Aerospace. Denn Elon Musk sieht schon in, er wird dann vielleicht konkrete Jahreszahlen, bleibt er da schuldig, aber Elon Musk sieht uns auf dem Weg zur Galactic Society, also seine Vision von Städten auf dem Mond, Städten auf dem Mars, wo man im Prinzip tatsächlich in Science-Fiction-Vorstellungen dort zwischen den Sternen hin und her jettet. Das ist so ein bisschen die Vision von Elon Musk. Dafür und für diese Vision braucht er natürlich auch die entsprechende Compute- und Speicherpower im All. Und deswegen sagt Elon Musk, naja, wenn wir also offensichtlich auf der einen Seite, nämlich bei Tesla, Unmengen dieser Chips brauchen, um das Software-Defined Vehicle Realität werden zu lassen, und auf der anderen Seite aber diesen Bedarf haben, um eben dem ganzen Thema Aerospace gerecht zu werden, dann müssen wir das wohl selbst bauen. Er selbst sagt, Zitat, entweder wir bauen die Terrafab oder wir haben die Chips nicht. Wir brauchen die Chips aber, also bauen wir die Terrafab. Das ist so ein bisschen seine Ankündigung. Und was er dort eben bauen will, ist eine extrem vertikal integrierte Chipfertigung. Es soll also alles, Logic, Memory, Packaging, Testing, Lithografie-Masken, Produktion von Lithografie-Masken, also alles will er in einem Gebäude zusammenführen, also die ganze Produktion von Halbleitern inklusive den entsprechenden Anlagen und schon Vorprodukten und so weiter, das will Musk alles in einer Fabrik in Texas zusammenführen. So wie er das sagt, und das ist ja die klassische Musk-Idee ist ja vertikale Integration. Alles, was wir selber machen, können wir beherrschen, können wir schneller machen, können wir verstehen. Das ist ja sein Ansatz mit Software, das ist sein Ansatz mit Robotik und Industrietechnik und so weiter. In seiner Welt ist ja nur, was man selbst macht, ist auch richtig gemacht. Und insofern ist das seine Vorstellung von einer großen Halbleiterfabrik, komplett vertikal integriert in Texas. Und er spricht davon, um mal so ein kleines bisschen die Größenordnung zu verstehen, er spricht langfristig von einem Output von etwa einem Terawatt Compute Power pro Jahr. Und um das mal einschätzen zu können, das ist ein bisschen schwierig, das jetzt mit anderen Foundries und Fabs zu vergleichen, weil im Prinzip ist eigentlich der Output in Rechenleistung jetzt nicht üblicherweise das, wie man jetzt den Output einer Halbleiterfabrik rechnet. Aber man kann schon so ungefähr über den Daumen gepeilt sagen, je nachdem, wie man es rechnet, liegt das ungefähr in der Größenordnung der Jahresproduktion von TSMC oder sogar ein wenig darüber hinaus. Das heißt, Musk will eben nicht nur einfach eine Fabrik bauen im Sinne von, ja, dann machen wir das selbst, sondern er will natürlich auch noch sämtliche Grenzen dessen sprengen, was wir heute schon von den absoluten Spezialisten der Branche an Output kennen. So, Martin, was macht das mit dir, wenn du das hörst?
Ich bin hin und her gerissen, weil also die grundsätzliche Idee, sowas selbst zu bauen und das alles in der Hand zu haben, ist ja völlig irgendwie auch logisch, gerade jetzt auch mit dem Blick auf die Vergangenheit, wo man eben sieht, was passiert, wenn man auf Zulieferer angewiesen ist. Aber die Umsetzung an sich ist halt völlig hanebüchen. Also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll, was daran hanebüchen ist. Also es ist quasi von A bis Z natürlich. Elon Musk wurde auch für seine Tesla-Pläne anfangs belächelt und hat am Ende dann doch irgendwie da eine Megamarke hingesetzt, jetzt persönlich Meinung über ihn außen vor gelassen. Deswegen, ich bin sehr gespannt, was am Ende wirklich davon den Realitätscheck besteht. Ich schätze nicht sehr viel, aber vielleicht ist er damit auch wieder ein Vorreiter für die Branche, dass dann auch ein VW, ein Stellantis, wie auch immer, sich hinsetzen und sagen, dann bauen wir unsere eigenen Chips. Glaube ich nicht, und wenn dann nicht in den nächsten 5 Jahren, es wird wenn dann langfristig sein, aber ja, ich bin wirklich sehr gespannt, was aus dieser Ankündigung, was am Ende in der Realität landet.
Man muss ja vor allem, um das Ganze nochmal einzuordnen, ich habe es ja gerade schon gesagt, es ist ja im Prinzip eine Ankündigung, die jetzt gar nicht explizit auf diese Terrafab nur eingeht. Das ist eher fast schon eine Randnotiz gewesen, die eine Notwendigkeit für seine Vision einer Galactic Society sozusagen ist. Das heißt, er spricht auch von, Achtung, Milliarden Optimus-Robotern, den humanoiden Robotern von Tesla, die nötig sind, um im Prinzip dieses ganze Thema, er hat ja auch dann in der Ankündigung gehört, auch noch Solarpower dazu, also im Prinzip extrem große, im All befindliche Solarpaneele, die dort eben die Energie der Sonne ernten, mit Milliarden von Robotern, die dann irgendwie da unterwegs sind. Da sind wir jetzt, glaube ich, aktuell auch noch ein bisschen davon entfernt, dass wir Milliarden humanoide Roboter von Tesla haben, die da im Prinzip das alles aufbauen sollen. Dazu dann noch mehrere tausend Starts von SpaceX-Raketen pro Jahr, wo aktuell, glaube ich, ehrlicherweise dann auch noch so die industrielle Bestätigung dessen, dass das auch nur ansatzweise realistische Zahlen sein könnten überhaupt, auch noch aussteht. Also da wird ja eher dann, sagen wir mal, geht eher durch die Medien, wenn da Starts oder zumindest Rückholaktionen schiefgehen, als dass es im Prinzip erfolgreicher Verkehr im All sein soll. Also es ist einfach natürlich mal wieder das, was es ist. Es ist eine unendlich große Ankündigung, vielleicht sogar die größte, die Elon Musk jemals gemacht hat und die sich aktuell eben einreiht. Und deswegen mal kurz als kleine Replik zu deiner Eingebung. Ja, hundertprozentig muss man dazu sagen, dass Elon Musk in der Vergangenheit auch für Themen, die er dann erfolgreich umgesetzt hat, auch belächelt wurde. Und deswegen muss man da vorsichtig sein. Das Pendel schlägt natürlich ehrlicherweise in den vergangenen Jahren aber immer mehr aus in Richtung von Ankündigungen, die dann wirklich einfach niemals kommen. Ja, the day that never comes. So, das ist.
Ich hatte mich jetzt auch vor allem auf diese Fab-Aspekte bezogen. Das andere, das ist für mich noch mehr Science-Fiction als die Fab an sich schon. Auch da, um eine Zahl zu nennen. Also, irgendwo habe ich die Zahl gelesen, so eine neue Fab kostet so bis, kann gerne mal um die 20 Milliarden kosten.
Genau.
Und, ich glaube, die Zahl ist auch schon wieder 1-2 Jahre alt. Also wahrscheinlich sind wir mittlerweile bei 25 Milliarden. Und dann steht ja nur die Fab. Also dann sind ja die ganzen Prozesse noch nicht etabliert. Und ich meine, TSMC ist ja auch nicht von gestern auf heute irgendwie Marktführer geworden. Das heißt, die haben da wirklich unendlich viel Erfahrung. Und natürlich könnte man alle Menschen dort abwerben, aber das sind ja, also ja. Irgendwo habe ich auch den Satz gelesen vom TSMC-Chef. Das hat er, glaube ich, auf dem Automobil-Elektronik-Kongress gesagt. Sie machen erstmal 1 Million Wafer in der Fab, bevor sie sich an der Automotive rantrauen. Das kommt dann auch nochmal obendrauf, dass Automotive natürlich auch durch die ganzen Standardisierungen auch gewisse Anforderungen hat, die man jetzt mal nicht eben in seinem Keller irgendwie herstellen kann.
Hundertprozentig. Und das ist natürlich auch so die Kritik, die jetzt bei all dem, wie wir jetzt natürlich an dieser Stelle fast gar nicht, und deswegen hoffe ich, dass man es uns auch nachsieht, jetzt gerade bei allen, die zuhören, dass es uns oder mir gerade schwerfällt, diese Ankündigung von Musk ohne Unterton und ohne Zwischenton hier vorzutragen, weil es wirklich in der Größenordnung, wie er das mitgeteilt hat, mit all dem, was dazugehört, wie ich es gerade gesagt habe, und seine ganzen Space-Pläne, sind natürlich einfach, die sind einfach realitätsfern. Aber wenn wir jetzt mal zurück auf die Terrafab kommen, weil du hast gerade selber auch gesagt, das ist schon alles unrealistischer als diese Fab ohnehin schon. Und wenn wir jetzt mal auf die Bewertung dessen kommen, wie ist denn jetzt das Ganze jetzt von Musk'schem Größenwahn mal abgesehen, dass der natürlich die Mittel hat, dass er die Risikofreude und Bereitschaft hat, sowas tatsächlich zu machen. Das kann man ihm ja gar nicht in Abrede stellen. So, jetzt ist also die Frage, ist das tatsächlich realistisch? Und da habe ich dann mal geschaut, was so ein bisschen Stimmen sind, wie das Ganze einzuordnen ist. Was ich da gefunden habe, zum Beispiel Jensen Huang von Nvidia, der hat früher schon mal auf Musks Fab-Ambition mit deutlicher Skepsis reagiert. Er sagt, fortgeschrittene Chipfertigung sei, Zitat, extremely hard. Und entscheidend sind einfach nicht nur Gebäude und Maschinen, sondern Engineering, Wissenschaft, Fertigungskompetenz, die einfach Unternehmen wie TSMC über Jahrzehnte aufgebaut haben. Und das ist eben, dass Tesla und Musk und SpaceX da eben nicht nur auf Chip-Design abzielen, um ihre Chips dann am Endeffekt, ihre Customized Chips dann am Endeffekt woanders fertigen zu lassen, so wie das Nvidia macht, sondern das Ganze eben selbst bauen zu wollen. Jetzt ist mein Gedanke dazu, ich gehe davon aus, dass Nvidia, wir haben Nvidia vor einigen Folgen ausführlich besprochen, du kannst davon ausgehen, dass Nvidia diesen Check, ob es sich für sie lohnt, so etwas selbst zu bauen und aufzubauen, als das erfolgreichste und aktuell wertvollste Unternehmen der Welt, dass sie diesen Check wohl gemacht haben. Ja, weil das gehört dann einfach zur seriösen Arbeit dazu, dass wenn sie sagen, unser Geschäft lebt von Chips und lebt von Mikrochips, dann wird Nvidia gecheckt haben, ob es sich für sie lohnen könnte, so etwas aufzubauen. Sie haben es mit Nein beantwortet. Und das alleine das sollte natürlich schon mal zu denken geben, ob ein Unternehmen wie Tesla in der Lage ist, das Ganze aufzubauen. Andere, zum Beispiel Bloomberg, fand ich auch ganz schön, nennt es in einer Headline TerraFab Fever Dream, TerraFab Fiebertraum, den Musk da vorgestellt hat, und sagt eben auch, dass das Modell, was er vorgestellt hat, sagen Analysten, dass das den ökonomischen Realitäten der Chip-Industrie widerspricht. Spannend auch im deutschsprachigen Raum eine Meinung von Sascha Pallenberg, Tech Tech-Blogger, Tech-Influencer schon seit vielen, vielen Jahren, der an dem Thema eben auch extrem nah dran ist. Er sagt einfach, die Realität von Halbleiterproduktion ist brutal. Maschinen, Chemie, Gase, Metalle, Lieferketten, Patente, Spezialgebäude, Talent, Know-how, das bekommst du nicht aus dem Boden gestampft. Und er nennt die Ankündigung von Musk, und da hält er auch kein Blatt vor dem Mund. An der Stelle sei mal auf den Podcast, auf die entsprechende Podcast-Folge von Sascha hingewiesen. Er war ja auch schon bei uns als Gast im Podcast. Aber auch auf die Folge eben von ihm und seinem Podcast Mithacheles zu dem Thema, hat er eine ganze Folge gewidmet. Er sagt, das ist zu 99,9% Bullshit und ist Elon Musks bisheriger größter Scam. Also er lässt da kein gutes Haar an der Sache, aber eben genau das, was wir schon gesagt haben. Diese Produktion von Halbleitern und von Mikrochips ist so dermaßen komplex mit so wenig Know-how auf der Welt, was am Endeffekt all diese ganzen, diese Produktionsmethoden, diese ganzen Anlagen, Einstellungen und so weiter, dieses Know-how ist so begrenzt, weil es in so begrenztem Maße vorhanden ist. Und selbst jetzt kann man sich ja immer noch vorstellen, dass Elon Musk, wenn der eine Stellenausschreibung macht, dann wird er sicherlich Leute finden, die das interessant genug finden, anzuheuern. Und die auch die Idee interessant genug finden, so eine Fab vielleicht von null auf mitzugestalten. Aber eben nochmal dieses Zitat von Bloomberg, dass das Ganze an der Realität der Chipindustrie einfach vorbeigeht, so etwas in absehbarer Zeit selbst zu machen, dass das Ganze einfach, selbst mal angenommen, er würde es hinkriegen, dann würde das so lange dauern, dass das Ganze dem aktuellen Problem aufriss, nämlich die Branche hat Schwierigkeiten, an Chips zu kommen, gar nicht entgegenkommt. Weil das Ganze so lange dauern würde, Automotive Grade, du hast ja auch schon angesprochen, dass da natürlich nochmal ganz andere Anforderungen ja auch an entsprechende Halbleiterprodukte ja auch gestellt werden. An diesen Punkt zu kommen, das ist einfach nicht mal eben zu machen. Und insofern fällt es für mich einfach, ich habe es gesagt, in eine Reihe an Ankündigungen von Elon Musk, die dann nie kommen. Stichwort Semi-Truck, Stichwort Robotaxi-Offensive, die letztes Jahr schon beginnen sollte. Und da muss ich einfach sagen, wenn wir aktuell darüber diskutieren, dass wir irgendwie das autonome Fahren aktuell nicht in großem Stil irgendwie in die Welt kriegen, aber Elon Musk sich hinstellt und von einer Galactic Society spricht, dann muss man einfach sagen, dann ist das einfach der 100. Schritt vorm ersten. Ja? Und ist wahrscheinlich auch so einzuschätzen. Aber, kurz mal Strich drunter, und du hast es auch schon ganz am Anfang schon in deiner Bewertung gesagt, es zeigt aber, dass die Automobilindustrie die strategische Relevanz von Mikrochips und Halbleitern verstanden hat. Ja, und das zeigt Musk jetzt relativ deutlich, auch wenn der Vorstoß jetzt unrealistisch ist, wenn der too much ist, wenn der mehrere Nummern zu groß ist. Aber was er sagt ist, naja, wir brauchen die unbedingt. Die sind eins eigentlich mit die wichtigsten Bauteile für uns überhaupt, um das Fahrzeug von heute und morgen auf die Straße zu bringen. Also müssen wir eine Lösung dafür finden, wie wir an diese Bauteile kommen. So, seine Lösung, wir machen das jetzt alles selbst, ist vielleicht nicht die realistische. Aber Martin, wir zum Abschluss vielleicht nochmal ein kleines Fazit ziehen. Wie könnte denn jetzt aber eine Lösung aussehen für realistische Entwickler und Beschaffer in der Automobilindustrie, die nicht zum Größenwahn neigen, dennoch sich in diesem Bereich Halbleiter ja besser aufzustellen, um genau in dieses Problem, was ich gerade schon andeutet, nicht reinzurutschen?
Ich denke, also den einen goldenen Weg wird es da nicht geben. Du hast es vorhin schon kurz erwähnt. Da trifft eine Branche, die etwas immer mehr braucht, wovon es immer weniger gibt. Das heißt, da sind wahrscheinlich die zwei Stellschrauben, wo man dann gut drehen kann. Das heißt, für die zukünftigen Entwicklungen, zukünftige Architekturen, dass man eher auf Chips setzt, wo man eben auch im selben Pool fischt wie andere auch. Ja. Das alleine wird natürlich nicht reichen, sondern man muss da auch, weil die Automobilindustrie es gewohnt ist, eher kurzfristige Lieferverträge zu schließen, dass man da auch davon wegkommt und lieber langfristige Lieferverträge schließt, die dann vielleicht auch mehr Geld kosten am Ende des Tages, ja. Aber ein Lieferausfall oder ein Produktionsausfall ist natürlich der Super-GAU für einen Automobilhersteller. Ich sag mal, generell kann man das ganze Thema wahrscheinlich so unter den Stern setzen, dass man sagt, die Beschaffung von Halbleitern muss neu gedacht werden. Also ja. Früher war das wahrscheinlich eher so ein, naja, kaufen wir halt mal mit. Braucht man ein bisschen, aber ich habe die Zahlen vorhin genannt, es wird immer wichtiger, sei es durch Software-Defined Vehicle, E-Mobilität, autonomes Fahren. Das alles braucht Halbleiter und Chips. Also von daher muss das in die Köpfe der Einkäufer, dass da die Beschaffung neu gedacht werden muss.
Absolut, unterstreiche ich komplett. Das war im Prinzip auch das Fazit schon unter der ersten Halbleiterkrise vor einigen Jahren, ja, dass man das Thema Beschaffung anders verstehen muss. Ja, man muss die Nähe auch wirklich suchen zu Halbleiterherstellern, also da auch entsprechende Kooperationen schließen. Du hast es schon gesagt, die Halbleiterhersteller, die wissen auch, dass die Consumer Electronics Welt zum Beispiel eine ist, die sehr verlässlich die ganzen Chips abgenommen hat, auch in schwierigen Phasen abgenommen hat, die da eben sehr nah dran ist an den entsprechenden Foundries. Das muss für die Automobilindustrie einfach auch gelten. Das heißt, näher an die Player, näher direkt an die Player. Viele Halbleiter werden heute natürlich auch über Tier 1s, Tier 2s, Tier 3s, natürlich über entsprechende Bauteile und Komponenten, die eingekauft werden, eben mit eingekauft. Da aber eben auch dieses Thema selbst stärker zu verstehen und, wie du sagst, auch eben in der Entwicklung schon mitzudenken, ey, dieses Thema Halbleiter kann eins sein, was sozusagen mit dem Bumerang wieder zurückkommt. Das heißt, da braucht man in den Architekturen die Flexibilität, vielleicht auch ja unterschiedlichste Mikrochips verwenden zu können, dort einfach flexibler zu sein. Das heißt einfach, dem ganzen Thema Halbleiter wirklich die strategische Relevanz beimessen, die es einfach hat. Ja, und es nicht zu betrachten wie eine normale Komponente, ein normales Bauteil, was ich einkaufe, das wird, glaube ich, für die Branche ja absolut zentral sein. Und das ist ja vielleicht dann doch so ein bisschen die Richtung Musk, dass natürlich auch Automobilhersteller tatsächlich womöglich ein gewisses Know-how brauchen über die entsprechenden Prozesse, über das Packaging, über die entsprechenden Fertigungsschritte. Also dass einfach mehr Know-how über das Thema Halbleiter auch bei einem OEM vorhanden ist, der dann auch direkter mit den entsprechenden Herstellern in Kontakt tritt für entsprechende Liefervereinbarungen langfristiger Natur, mehr Flexibilität in den Architekturen. Ich glaube, das sind so ein bisschen die Themen, die man jetzt unter dem Strich so festhalten kann. Ne?
Wobei ich auch befürchte, ist vielleicht das richtige Wort, dass bei manchen noch so im Kopf herumspult, naja, es ist ja nur eine KI-Blase, die wird demnächst platzen und dann brechen die Nachfragen auch wieder zusammen. Und dann haben wir wieder auch unsere alte Situation. Aber ich glaube, das ist ein Szenario, das passieren kann, worauf man sich aber nicht verlassen sollte. Also man sollte auf jeden Fall darauf vorbereitet sein, dass KI bleibt und damit auch die Nachfrage nach der entsprechenden Hardware. Und deswegen, da muss sich was ändern. Also sonst, wie schnell es gehen kann, hat die letzte Krise gezeigt.
Das ist ein schönes Schlusswort, Martin. es muss sich etwas ändern. Und damit am Ende die Prognose, die ich Anfang des Jahres aufgestellt habe, die sich jetzt nach 3 Monaten ins Jahr hinein schon ein klein wenig abzeichnet, sich zu bewahrheiten, dass die am Ende eben doch unterm Strich nicht gilt. Ich bin der Erste, der sich darüber freut, wenn meine Prognose am Ende falsch war und wieder gut durchgekommen sind. Aber zusammenfassend, es deutet sich an, dass das Thema Halbleiter eins ist, wo das Thema Knappheit und Preis eben doch gerade zu einem Problem wird. Das müssen Automobilhersteller jetzt frühzeitig verstehen, näher rangehen an das Thema, die strategische Wichtigkeit verstehen und vielleicht eben auch klassische Beschaffungsregeln überdenken und der Halbleiter-Realität anmerken. Uns interessiert natürlich auch, wie seht ihr das, wie sehen Sie das? Gerne auf LinkedIn mitdiskutieren. Wie steht es um die Ankündigung von Elon Musk? Schafft er das, eine eigene Halbleiterfabrik in Texas hochzuziehen? Er scheint ja schon tatsächlich zu hiren, das vielleicht mal als Abschluss nochmal, das scheint ihm schon ernst zu sein. Man kann Stellenausschreibungen in dem Bereich tatsächlich finden. Uns interessiert also, ja, kriegt ihr das hin? Wie seht ihr das? Gerne mal kommentieren und ansonsten hören wir uns in der kommenden Woche wieder. Bis dahin, ciao.
Ciao.
Was mich bewegt. Ein Podcast von Automotive IT und Automobilproduktion. Alle Infos zur Folge in den Shownotes. Weitere Folgen überall, wo es Podcasts gibt.